Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Feminismus, wenn Männer für Frauenrechte kämpfen. Ein Feature von Christina Küfner.
Ich habe mich männlicher gefühlt, wenn ich einen sexistischen Witz gemacht habe.
Männer lernen, dass sie dominant und aggressiv sein müssen, um ihre Männlichkeit zu beweisen.
Man merkt auch, wie tief man diese Verhaltensweisen als Mann auch verinnerlicht hat.
Ich empfand das schon immer als ungerecht, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, dass dieses Ungerechtsempfinden halt nicht ausreicht.
Und da wurde mir aber dann sehr schnell zu verstehen gegeben, du bist ja auch ein Mann, du kannst kein Feminist sein. Und ich dachte, warum eigentlich nicht?
Männer und Feminismus. Das war und ist für viele noch immer ein Gegensatzpaar. Aber offenbar nicht mehr ganz so ausschließlich wie früher. Denn inzwischen gibt es auch männliche Feministen. Doch was heißt das, wenn ein Mann so etwas erklärt? Wie kommt es dazu? Und wie sieht es konkret aus, wenn Männer eintreten für Feminismus? Vincent Herr und Martin Speer sind zwei solche Männer. Die beiden stehen in Berlin-Kreuzberg in einer Halle, in der gerade eine Konferenz von UN Women stattfindet. Wegen Corona mit großen Abständen und größtenteils digital. Herr und Speer sind seit 2018 Botschafter einer Kampagne der UN-Frauenorganisation. He for She heißt diese Kampagne, also er für sie. Ziel sei es, erklärt Vincent Herr, dass sich Männer für Frauenrechte einsetzen und die auch mal anderen Männern erklären.
Ich will nicht ganz verallgemeinern, aber ich denke schon, dass die meisten Männer wenig bis gar keine Erfahrung mit erlebtem täglichen Sexismus haben. Und von daher diese Frage rund um Diskriminierung und wie fühlt sich das persönlich an, für Männer oft sehr fremd ist. Es geht um ein Leben auf Augenhöhe, es geht um Respekt. Und ich glaube, dass wir dahin kommen, indem wir als Männer mit Männern darüber sprechen.
Vincent Herr und Martin Speer sind Anfang 30. Das Thema Geschlechtergerechtigkeit beschäftigt die beiden schon länger. Als Autorenduo schreiben sie Artikel darüber. Und sie verstehen sich als Feministen.
Also es ist immer erklärungsbedürftig, was ja eigentlich total skurril ist. Weil wenn Feminismus irgendwie die radikale Einsicht ist, Männer und Frauen sind beides Menschen und sollten gleichberechtigt sein, dann sollte man irgendwie diesen Begriff und dass man sich für eine gleichberechtigte Gesellschaft einsetzt, eigentlich gar nicht erklärungsbedürftig sein.
Sagt Martin Speer. Eine Einsicht, die es allerdings auch bei ihm nicht von Anfang an gab. In seiner Familie wurde nie über das Thema gesprochen, auch nicht im Freundeskreis.
Also ich glaube, wenn man irgendwie als Mann irgendwie in seinen Jugendjahren auch mit seinem Bild von Männlichkeit ringt, sich selber als Mann sucht, dann läuft ein Teil dieser Erfahrung oder lief bei mir auch darüber, sich gegenüber Frauen abzugrenzen oder Männlichkeit so zu definieren, dass es über eine Abwertung anderer läuft. Als Mann, als junger Mann, war mir eigentlich nicht bewusst, dass ich sozusagen Teil des Problems bin.
Erst als sein Kollege Vincent ihm in vielen Gesprächen erklärt, wie viel hier eigentlich schief läuft, macht es bei ihm langsam Klick.
Und das war irgendwie der Anfang auch von Gesprächen, die ich mit Frauen in meinem Umfeld geführt habe, mit meiner Schwester, später auch mit meiner Mutter, mit Freundinnen. Was so ihre Erfahrungen sind, irgendwie mit Sexismus, wie ihre Lebensrealität ist. Und dann ging bei mir echt nochmal eine große Tür auf, wo ich gemerkt habe, dass meine Lebensrealität eine sehr andere ist zu Frauen in meinem Umfeld. Und dass ich selbst, obwohl ich das eigentlich gar nicht wusste, jahrelang Sexist war.
Bei Vincent Herr war es anders. Seine Eltern haben viel mit ihm gesprochen über die Diskriminierung von Frauen. Sein Vater verstand sich selbst als Feminist.
Wenn wir im Fernsehen Debatten geschaut haben und auf dem Panel sitzen nur Männer, dann hat er das angesprochen und meinte, ist doch komisch, dass da nur Männer sitzen. Also ich glaube, in dem Sinne habe ich das von meinen beiden Eltern sehr früh gelernt, dass das ein Thema ist und dass auch Frauen nicht immer die gleichen Chancen und Möglichkeiten haben und teilweise große Steine oder Blöcke in den Weg gelegt werden.
Für diese Wahrnehmung wollen beide nun auch andere Männer sensibilisieren. Sie ermutigen Frauen aus dem eigenen Umfeld vielleicht mal zu fragen, was die schon alles erlebt haben in Sachen Sexismus.
Es fehlt in unserer Erfahrungswelt diese Auseinandersetzung mit Sexismus, weil es uns nicht betrifft. Wir werden ganz selten diskriminiert. Und von daher ist dieser persönliche Zugang, gerade auch mit Frauen aus dem eigenen Umfeld, zu merken, Sexismus ist nicht was, das ganz weit weg passiert, sondern Sexismus betrifft sozusagen auch mein direktestes Umfeld. Und ich glaube, dieser Punkt ist der erste wichtige Punkt, weil man merkt, da ist eine Struktur dahinter, da ist ein System dahinter. Und das können wir eben nur durchbrechen, indem wir auch als Männer darüber sprechen.
Auch Feministen müssen dabei jedoch mit einem Verhalten rechnen, das Frauen nur allzu gut kennen. Nämlich, dass viele Männer weghören, wenn es um Diskriminierung oder Sexismus geht. Oder denken, das alles sei gar kein echtes Problem. Der Grund hat mit einer starken Verinnerlichung von Männlichkeitsmustern zu tun, erklärt der Sozialwissenschaftler Andreas Heilmann. Die eigene Haltung wird dabei als die gesellschaftlich normale betrachtet und daher nicht in Zweifel gezogen.
Männer reden in der Regel darüber nicht, dass sie das, was sie tun und was sie sind, männlich ist, sondern das wird als allgemein menschlich begriffen und auch so gesetzt. Und das macht es natürlich schwer, das eben als möglicherweise problematisch dann eben auch zu thematisieren und zu verhandeln und neue Formen des Menschseins, des Mannseins einzuüben.
Andreas Heilmann forscht zur Soziologie der Geschlechterverhältnisse. Er hat auch untersucht, wie sich Männlichkeit in modernen Wachstumsgesellschaften ausdrückt. Da gibt es inzwischen eine ziemliche Vielfalt, sagt er. Doch ein Verhalten bleibt meistens konstant. Das Ringen um Geltung und der Aufbau von Hierarchien.
Das sind eben sehr stark auch emotional verankerte Muster natürlich. Also das Verlassen solcher Muster bedeutet auch nicht nur ein Reflexivwerden und Verstehen, dass sich da was verändern muss auf einer normativen Ebene, sondern eben auch tatsächlich das Loslassen von emotional sehr stark verankerten Mustern. Es ist eine Identitätsebene natürlich.
Und das erschwert natürlich auch den Dialog darüber, was am Verhalten von Männern problematisch sein könnte.
Davor müsste stehen das Reflexivwerden von Männlichkeit, also sich einfach bewusst darüber zu werden, dass das eigene Verhalten, die eigene Positionierung im Geschlechterverhältnis eine männliche ist, eine geschlechtlich konnotierte ist und dass diese Position auch mit Privilegien einhergeht.
Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann, 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 ich bin ein Mann.
In der Arbeitswelt geht es ebenfalls langsam mit dieser Bewusstwerdung. Auch bei Robert Franken hat es eine Weile gedauert, bis ihm klar wurde, dass die Strukturen oft ziemlich ungerecht sind. Jahrelang hat er in der Start-up-Szene gearbeitet, machte Karriere, wurde Chef von zwei großen Online-Plattformen.
Das war super bequem, das ist ja das Problem. Man merkt ganz, ganz lange nicht als Mann, der so ein Setup hat wie ich, dass das Setup auch Konsequenzen hat für andere, die nämlich nicht so sind wie man selber. Und da ist es halt die Falle die, dass du ganz lange Zeit denkst, das läuft ja wie geschmiert. Ich weiß gar nicht, was ihr alle habt.
In das Gefühl, dass alles ganz prima läuft, mischten sich allerdings bald auch schon Zweifel.
Ich habe schon gemerkt, dass es gerade in der Startup-Welt, in die ich damals eingestiegen bin nach dem Studium, schon bestimmte Konstruktionen von Unternehmertum zum Beispiel gibt, die sehr männlich geprägt waren. Bestimmte Vorstellungen, wie ein solches Unternehmen zu laufen hat, welche Wachstumsfantasien ein solches Unternehmen zu transportieren hat. Und daraus entstanden natürlich bestimmte Alpha-Männer-Kulturen, in denen ich mich nicht besonders wohlgefühlt habe, habe aber schon gedacht, dass das dann auch an mir liegt und ich gewisse Anpassungsleistungen auch zu tätigen habe.
Robert Franken hat seinen Berufsweg schließlich verändert und arbeitet jetzt als Berater. Der digitale Wandel ist eins seiner Themen, aber auch, wie in Unternehmen mehr Geschlechtervielfalt entstehen kann. Viele der männlichen Kunden, die er berät, muss er dann erstmal von einer falschen Vorstellung befreien. Ihnen erklären, dass ihre Firma lang nicht so modern und voller Chancengleichheit ist, wie sie selber meist denken.
Leider ist der Umkehrschluss dann oft sehr, sehr schnell. Ja, wir brauchen 2, 3, 4, 5 Maßnahmen, um für mehr Vielfalt im Unternehmen zu sorgen. Und dann entwickelt man für diese Maßnahmen noch bestimmte Metriken, damit man auch messen kann, wie erfolgreich diese Maßnahmen sind. Und dann glaubt man ganz oft, dann hat man seine Schuldigkeit getan. Aber es ist halt leider viel komplexer.
Denn natürlich ändert ein Maßnahmenpaket nicht automatisch die männliche Denke. Die hängt oft weiter fest in Rollenklischees, etwa wenn es darum geht, wie Führung aussehen sollte, wie man sich in der Businesswelt durchsetzt. Erreicht Robert Franken die Männer trotzdem, vor allem als erklärter Unterstützer des Feminismus?
Grundsätzlich gibt es natürlich ein gesundes Maß an Skepsis und manchmal auch ein ungesundes Maß an Skepsis. Ich erlebe alles. Schwierig wird es dann, wenn es zynisch wird, wenn also Menschen versuchen, das, was man dort hineinträgt, so ein bisschen lächerlich zu machen und als Gedöns abzutun, statt einfach offen zu bleiben, neugierig zu bleiben. Und ich versuche einfach, da diese Anknüpfungspunkte aufrechtzuerhalten, auch wenn erstmal Widerstand da ist. Aber natürlich werden nicht alle Hurra schreien, wenn es darum geht, den Status quo zu verändern.
Dabei müssten Männer gar nicht befürchten, etwas zu verlieren, wenn sich ihre Rolle in der Gesellschaft verändert. Der niederländische Autor Jens van Tricht sagt, ganz im Gegenteil, es hilft ihnen sogar. Er hat ein Buch darüber geschrieben mit einem unmissverständlichen Titel. Es heißt, warum Feminismus gut für Männer ist. Es wird Zeit, sagt Jens van Tricht, dass Männer sich lösen von all den Klischees, wie ein echter Mann sein soll. Hart, stark, ohne Angst oder Schmerz. Bis heute sind viele gefangen in diesem Korsett, oft mit fatalen Folgen für Gesundheit und Psyche.
Männer haben Probleme, die direkt zusammenhängen mit dem Manbox, mit dem Gefängnis von Männlichkeit, mit der Unterdrückung von Gefühl, mit Süchtigkeit nach Alkohol und Drogen, aber auch Einsamkeit und Depression und Selbstmord.
Die Statistik stützt diese These. Etwa 2/3 aller Suizide in Deutschland werden von Männern begangen. Sie leben im Durchschnitt ungesünder, rauchen und trinken mehr und sterben früher als Frauen. Schaden fügen sie aber nicht nur sich selbst zu, sondern auch ihrer Umgebung.
Die Männlichkeitsbilder kreieren natürlich ganz viele Probleme. Gewalt ist das Erste, woran ich denke. Gewalt in viele Formen von Gewalt gegen Frauen und Kinder, Gewalt von Männer, gegen Schwule, gegen LGBTs, aber auch Krieg, Kriminalität, Radikalisierung, Hooliganismus.
Schädliches und toxisches Verhalten ablegen und sich zu den Zielen des Feminismus bekennen, sind für den Autor deshalb 2 Seiten derselben Medaille. Am Ende gehe es allen besser, wenn Männer aufhören, immer hart und dominant sein zu wollen und sich endlich erlauben, einfach nur Menschen zu sein.
Ich denke, es ist wichtig, dass wir benennen, dass Männer weibliche Eigenschaften haben, obwohl natürlich, wenn wir ein bisschen weiter sind und wirklich anerkennen, dass Männer und Frauen alle menschliche Eigenschaften haben, dass es eigentlich Blödsinn ist, dass wir die noch männlich oder weiblich nennen.
Wer die klassischen Rollenzuschreibungen hinterfragt und sich als Mann mit Feminismus identifiziert, wird jedoch schnell auch als Nestbeschmutzer beschimpft. Der Schriftsteller, Musiker und DJ Thomas Meinecke war einer der Ersten, der sich explizit als Feminist bezeichnet hat. Und bekam entsprechende Reaktionen von Männern. Meinecke ist heute 65 Jahre alt. Er erinnert sich noch gut daran, wie es war, als er in den 90er Jahren anfing, Autorinnen wie Judith Butler zu lesen und sich für sie zu begeistern. Vor allem für ihre These, dass die Geschlechtsidentität nichts ist, womit man auf die Welt kommt, sondern etwas, das einem beigebracht wird.
Das ist natürlich ein unglaublich interessantes Feld. Als es sozusagen die sogenannte sexuelle Identität als ein Konstrukt vorführt und erklärt. Und ich habe dann viel gelernt und dachte, okay, ich bin kein Mann, ich muss kein Mann sein, sondern ich rede hier als ein soziales Wesen namens Mann und aber bin dafür, dass es sozusagen eine Geschlechtergerechtigkeit gibt. Und da wurde mir aber am Anfang sozusagen immer so ungefähr unterstellt, ich muss pervers sein quasi. Der will ja gar kein Mann sein, der Es ist sozusagen ein psychisch gestörtes Wesen.
Meinecke war das egal. 1998 schreibt er den Roman Tomboy. Ein Wort, das im Englischen ein burschikoses Mädchen beschreibt. In dem Buch bringt er die gängigen Geschlechterrollen heftig ins Wanken, was vor 20 Jahren noch weit weniger normal war als heute. Auch das Thema Frauenrechte wurde damals noch viel mehr belächelt.
Ich glaube, die Zeit war einfach noch für Frauen sehr viel ungünstiger als heutzutage. Es tut sich da ja jetzt einiges, sodass das eher als so eine Art spezielles Problem da irgendwie am Rande der Gesellschaft. Frauen waren immer das Andere und gesprochen wurde immer von der Seite von einer männlichen Position aus. Und dieses Andere, da kann man sich vielleicht auch mal drum kümmern, so wie man auch jetzt versucht, irgendwie, keine Ahnung, befallene Kastanienbäume noch zu retten, so ungefähr auf dem Level. So kam ich mir vor damit.
Das Thema Geschlechterrollen und ihre Dekonstruktion beschäftigt Thomas Meinecke bis heute, als Schriftsteller und als Feministen. Auf die heutige Debatte blickt er mit gemischten Gefühlen, vor allem auf das Ringen um eine geschlechtergerechte Sprache.
Ich würde mal sagen, wir haben es noch etwas länger mit Rückzugsgefechten des Patriarchats zu tun. Und die sind teilweise böse, weil die sind auch teilweise mit verbrannter Erde verbunden, die hinterlassen wollen. Aber generell bin ich guter Dinge, dass in diesem friemeligen Kleinkram, und das hat eben sehr viel mit Sprache zu tun, die Chance liegt, das zu klären. Und da muss einfach weitergearbeitet werden. Und da gibt es elegantere und unelegantere Lösungsmöglichkeiten in der Sprache. Und die werden gerade ausgetestet.
Dass man sich als Mann nicht nur Freunde macht, wenn man sich Feminist nennt, und es dann auch noch wagt, die Kategorien männlich oder weiblich in Zweifel zu ziehen, das hat auch Nils Pickert aus Münster erfahren. Pickert ist Autor und Journalist und Vater von 4 Kindern. An diesem Nachmittag sitzt er auf einem Spielplatz und schaut dabei zu, wie zwei seiner Kinder im Sand spielen. Zwischendurch kommt immer mal eins gerannt und will was zu essen.
Da kannst du auch reingucken. Hurra Brot. Guck. Hurra Kekse. Was wollt ihr?
Was ihn schon lange umtreibt, ist die Frage, wie Eltern ihre Kinder ohne das klassische Rollendenken erziehen können. Jungen und Mädchen, sagt er, werden leider viel zu oft auf ein bestimmtes Verhalten getrimmt.
Wir geben Jungen fast überhaupt keine Option, kümmern zu entwickeln, mitfühlen, Empathie, getröstet werden, Interesse zu entwickeln an Verschönerung und weichen Dingen. Und wir sehen es auch nicht besonders gerne, wenn Mädchen boxen gehen, sich messen, herausfordern, Brillanz zeigen. Wir könnten den Kindern doch zugestehen, dass sie ihre eigene Identität erproben und sehen, worauf sie Lust haben, wofür sie Talent haben und wofür nicht, ohne dass wir das ständig labeln, dem Geschlecht verpassen und sagen, das tut ein Junge nicht, das darf ein Mädchen nicht.
Nils Pickert und seine Partnerin haben entschieden, ihre Kinder ohne den ganzen Geschlechterballast zu erziehen. Ohne rosa und hellblau, ohne klare Rollenvorgaben. So kam es dann auch zu jenem denkwürdigen Tag, als einer der Söhne im Alter von 5 im knallroten Kleidchen der Schwester herumlaufen wollte. Pickert sagte nicht etwa, lass das, Röcke sind nichts für Jungs, sondern machte kurzerhand mit. Zog sich selbst einen Rock an und marschierte so mit dem Sohn an der Hand durch die Stadt. Danach hat er einen Artikel mit Foto gepostet und plötzlich wurde weltweit berichtet über den Vater im Rock. Ja, in Erziehungsansichten ändert sich was, meint Nils Pickert, aber leider halt doch nur begrenzt.
Ich habe schon den Eindruck, dass wir insbesondere kleinen Jungen mehr zugestehen als früher, dass wir ihnen eine gewisse Phase zugestehen, wo sie weich sein dürfen oder schutzbedürftiger. Aber spätestens mit der Grundschule und allerspätestens mit der weiterführenden Schule ist dann Schluss mit lustig. Und dann geht es viel um Machen, um Führen, um Härte zeigen, um sich nicht verletzlich zeigen. Und es hat wenig mit der Suche nach Nähe und Verantwortlichkeit und Liebe und solchen Dingen zu tun. Und das ist sehr, sehr schade, weil das ist ja in den Jungen auch drin. Das sind ja keine Fremdsprachen für die wir ihnen erst mit großem Aufwand beibringen müssen. Wir müssen nur aufhören, ihnen ständig zu erzählen, dass das unmännlich ist.
Inzwischen hat Nils Pickert ein Buch darüber geschrieben. Prinzessinnenjungs heißt es. Ein Plädoyer dafür, Buben auch Dinge zuzugestehen, die nicht zum gängigen Ideal von Männlichkeit passen. In den sozialen Medien wurde er dafür übel beschimpft, als Verräter und noch viel mehr.
Das ist anstrengend, da sind Mauern und ich renne die ganze Zeit dagegen und viele andere Menschen tun es auch, aber ich bin nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen und ich bin auch nicht bereit, dass andere einen sehr viel höheren Preis dafür bezahlen müssen und deswegen ist das Feld, das ich mir ausgesucht habe, in dem ich gerne bereit bin, mich zu streiten, mich mit Leuten auseinanderzusetzen, wenn es denn sein muss, mache ich das. Das ist es wert. This is an ode to the modern man. It's the ode to the
modern man. This is the ode to the modern man. Männer, die sich zum Feminismus bekennen. Viele gibt es noch nicht. Zwar finden weit mehr Männer als noch vor 20, 30 Jahren Gleichberechtigung wichtig, zumindest wird das verbal so erklärt. Sich aber als Feministen bezeichnen, so weit will die große Mehrheit nicht gehen. Die Meinungsforscher von YouGov haben 2016 eine Umfrage dazu gemacht. Auf die Frage, ob sie sich als Feminist bezeichnen würden, antworteten damals 8% der Männer in Deutschland mit Ja. Auch bei den Frauen wollten sich nicht allzu viele als Feministin beschreiben, insgesamt 20%. Trotz allem, was die Frauenbewegung erreicht hat, der Feminismus hat es nach wie vor schwer.
Das liegt daran, dass Feminismus nicht als demokratischer Auftrag verstanden wird.
Ines Kappert leitet das Gunda-Werner-Institut für Feminismus und Geschlechterdemokratie in der Heinrich-Böll-Stiftung. Dass es vielen offenbar schwerfällt, sich mit dem Begriff zu identifizieren, erlebt auch sie immer wieder.
Ich mache mal ganz gerne bei meinen Vorträgen, also wenn ich Vorträge halte, stelle ich hin und wieder ganz gerne so die Eingangsfrage, wer aus dem Publikum versteht sich denn als Demokrat oder Demokratin? Da gehen in der Regel dann immer alle Hände hoch. Und dann frage ich ja, und wer von Ihnen versteht sich denn jetzt als Feministin oder Feminist? Und dann kann man es immer meistens an ein oder zwei Händen abzählen.
Leider, sagt Ines Kappert, ist der Feminismus in der allgemeinen Wahrnehmung ganz stark entkoppelt von dem, worum es im Kern eigentlich geht.
wenn ich es dann erkläre, so, ja, aber wir haben die Grundrechte, wir haben den Artikel 3, niemand darf diskriminiert werden aufgrund von Geschlecht, dann geht es doch darum, genau das umzusetzen und tatsächlich dafür zu sorgen, als Demokratin, als Demokrat, dass man nicht aufgrund von Geschlecht diskriminiert wird. Und das wird aber überhaupt nicht verstanden, sondern die patriarchale Erzählung, Feminismus ist halt so ein Hobby von seltsamen Frauen, ist extrem erfolgreich.
Das Bild von der anstrengenden Emanze sitzt deshalb bis heute fest in den Köpfen. Dass trotzdem inzwischen auch Männer für den Feminismus eintreten wollen, sei daher eine gute Entwicklung, meint Ines Kappert.
Oh, das kann ganz viel bringen. Das kann zum einen bringen, dass diese Verfemung von Feminismus und von Feministinnen unterbrochen wird. Das kann bringen, dass diese Idee, das Problem ist nicht die Diskriminierung, sondern so ein paar Feministinnen, die den Schuss nicht gehört haben, einfach an Terrain, an Boden, an Glaubwürdigkeit verliert.
Männliche Unterstützer des Feminismus begrüßt auch Stefanie Lohaus, Mitbegründerin und Mitherausgeberin des Missy-Magazin für Popkultur, Politik und Feminismus. Vor allem, wenn sie etwas daran ändern, dass sich Männer oft gar nicht zuständig fühlen, wenn es um Fragen der Gleichberechtigung geht.
Also ich denke schon, dass wir nicht weiterkommen, wenn nicht alle Geschlechter oder alle Gruppen in der Gesellschaft sich mit diesen Themen befassen. Ja? Und es gibt ja tatsächlich auf der anderen Seite diese Problematik, dass bei diesen Themen ja immer gesagt wird, macht ihr Frauen mal, das geht mich ja gar nichts an. Es ist schon eher ein Problem, Männer für diese Themen zu begeistern. Also die sind eigentlich ganz froh, wenn das die Frauen einfach nur unter sich machen und dann, wenn sie damit sich gar nicht befassen müssen.
Allerdings, sagt Stefanie Lohaus, muss man schon auch genau hinschauen, ob jemand nur redet oder eben auch wirklich hilft, die Strukturen zu verändern. Ein Ärgernis bleibt allerdings grundsätzlich bestehen, wenn Männer das Wort ergreifen im Sinne des Feminismus. Dass für sie plötzlich ein sehr helles Scheinwerferlicht angeht.
Wir kennen diese Männer, die plötzlich auftauchen und so den Leitartikel schreiben und irgendwie plötzlich entdeckt haben, oh mein Gott, da gibt es ja ein gesellschaftliches Problem und ich könnte irgendwas damit zu tun haben. Häufig sind das dann zum Beispiel Männer, die plötzlich Vater einer Tochter geworden sind. Da gibt es auch eine gewisse Kongruenz. Und die eben eigentlich sich mit diesem ganzen Themenfeld noch nie richtig befasst haben, aber qua Geschlecht Gehör finden und Applaus bekommen. Also und auch viel mehr Applaus und viel mehr Gehör als die vielen Frauen, die auch sehr gute Beiträge und sehr viel Wissen dazu angesammelt haben und schreiben. Und das ist natürlich schon bitter.
Männlicher Feminismus kann deshalb auch ein schmaler Grat sein. Auf der einen Seite braucht es ein klares Bekenntnis, damit die Botschaft auch wirklich ankommt. Auf der anderen Seite heißt es, die eigene Öffentlichkeitswirksamkeit zu hinterfragen. Die sollte nicht allzu groß werden, sagt Unternehmensberater Robert Franken.
Weil man, glaube ich, sehr, sehr aufpassen muss, dass man nicht über Gebühr Raum beansprucht, weil das, was ich repräsentiere, ist ja Teil des Problems. Das heißt, ich muss schon genau gucken, wo äußere ich mich, wie äußere ich mich und wo ist es eigentlich angebracht, zurückzutreten. Ich habe natürlich für mich versucht, einen Weg zu finden, wo ich ein Teil der Lösung sein kann und versuche trotzdem sensibel zu bleiben, wo ich auch ein Problem bin. Und das ist nicht immer auflösbar.
Diese Schwierigkeit sieht auch Vincent Herr.
Das ist so ein bisschen vielleicht das, womit ich ringe, dass ich nach wie vor irgendwie versuche, wie kann ich am besten helfen, ohne gleichzeitig irgendwie vielleicht auch eine Situation zu übernehmen. Von daher ist es auch für mich nach wie vor so ein konstantes Fragen, vielleicht auch eine Selbstreflexion, die mir vielleicht auch nicht immer leicht fällt, aber es ist ein Prozess, ich glaube, durch den ich und durch den viele Männer, die das sehr ernst meinen, dem Feminismus sehr regelmäßig gehen müssen.
Andererseits kann das Mannsein auch helfen, Türen zu öffnen. Wer als Feminist auftritt, wird nämlich nicht immer gleich von anderen Männern beschimpft. Einige hören sich auch schon mal an, was das für ein Typ ist und was der so erzählt.
Es ist tatsächlich schon so, wenn man das als Mann sagt, dass gerade auch andere Männer dann ein bisschen hellhörig werden und das verstehen wollen. Also da ist nicht sofort so, du bist ja ein Trottel, sondern da ist zumindest ein Interesse und so, das ist ein Mann, der das sagt, da möchte ich mal ein bisschen mehr wissen.
Da sind sie wieder, die unterschiedlichen Stempel für Männer und Frauen. Die Feministin nervt, der Feminist, ach, schau mal an. Auch Mareike Kaiser ärgert sich über diese Unterschiede in der Bewertung. Kaiser ist Chefredakteurin des Magazins Edition F, das Wirtschaftsjournalismus für Frauen macht. Die gängigen Stereotype kennt sie deshalb in- und auswendig. Sie meint aber trotzdem, dass es gut ist, wenn Männer über andere Männer auch ganz neue Vorbilder finden.
Wenn ich nur ein starkes Vorbild habe oder vielleicht zwei, vielleicht ist es mein Vater, vielleicht ist es mein Bruder, dann weiß ich gar nicht, was gibt es denn noch, wie kann Männlichkeit denn noch gelebt werden. Und da kann ich mir total gut vorstellen, wenn da Menschen Bildungsarbeit machen, Männer Bildungsarbeit machen, die eben zeigen, dass Männlichkeit ganz vielfältig gelebt werden kann, dass das auch einfach so ein Aha-Moment ist, zu sehen, ah ja, so kann es auch funktionieren. Und das, was ich vielleicht aus meiner Familie oder aus meinem Freundeskreis kenne, ist nicht die einzige Art, ein Mann zu sein oder Männlichkeit zu leben.
Ein Stück weit kommt da auch ein psychologischer Faktor zum Tragen. Eine Reaktion, die jeder oder jede wohl auch von sich selber gut kennt.
Wir Menschen ticken ja so. Also wir lassen uns ungern Sachen sagen über uns und unser Verhalten von Menschen, die so ganz anders sind als wir. Und wenn da aber eine Person kommt, die vielleicht so ähnlich aussieht wie ich, in der gleichen Lebensrealität lebt, dann höre ich mir das eher an. Also es scheint einfach so zu sein bei Menschen, dass wir Vorbilder brauchen, die uns so ähnlich sind wie möglich. Das heißt natürlich nicht, dass Männer, die über Feminismus reden, dann nur die sind, die aufklären können. Aber in bestimmten Räumen kann es auf jeden Fall hilfreich sein, wenn sie das tun.
Wichtig sein kann das vor allem in kulturellen Milieus mit starker patriarchaler Prägung. Anil Altintash ist in so einem Milieu aufgewachsen. Er denkt oft daran zurück, wenn er durch Kreuzberg läuft und dort Migrantenfamilien beobachtet. Seine Eltern kamen aus der Türkei nach Deutschland und es gab nie Zweifel, wer zu Hause der Boss ist.
Meine Männlichkeitsbilder, mit denen ich aufgewachsen bin, waren sehr, ich würde sagen, traditionell geprägt. Meine Bezugsperson ist vor allem mein Vater und mein Vater war eine sehr dominante Person, also sehr stark auch durch meinen so soziokulturellen Hintergrund geprägt, weil wir wenig mit zum Beispiel auch so weißdeutschen Familien befreundet waren. Das heißt, ich glaube, es war so ein Mix zwischen meinem türkischen Background und gleichzeitig so meiner Einbettung in diese Männlichkeitsbilder, die in Deutschland sowieso auch vorherrschen.
In seiner Jugend wurde das nie hinterfragt, erinnert sich Anil Altintash. Auch die Freunde gaben sich als starke Kerle, trainierten viel im Fitnesscenter. Mit Anfang 20 hat er dann gemerkt, dass etwas nicht stimmt, dass er eigentlich ständig eine Erwartung bedient.
Und das hat mich gestört, weil ich dann auch nicht immer so extrem laut sein wollte. Ich wollte auch nicht immer irgendwie krass pumpen gehen etc., aber ich habe mich immer wieder in dieser Rolle gefunden, das tun zu müssen. Und da überhaupt diesen Schritt zu wagen, zu sagen, ich will das nicht mehr und ich will vor allem auch nicht mehr zum Beispiel dieser Vorstellung von diesem harten Türken nachgehen.
Inzwischen hat er sich ganz losgesagt von diesen Klischees. Als Autor schreibt Anil Altintash nun Texte über muslimische Männlichkeitsbilder und wie sie einen prägen. Außerdem gibt er Workshops in Schulen, kürzlich etwa in der Rüdli-Schule im Stadtteil Berlin-Neukölln. Dort hat er sich dann mit 12- bis 14-Jährigen über Männlichkeit unterhalten.
Und in dem Raum hat keine Person Muttersprache Deutsch gesprochen. So. Und dann habe ich aber angefangen, ihre Sprache zu sprechen. So, ich habe gesagt, so Leute, kennt ihr das, wenn zum Beispiel auf einer Hochzeit oder wer hat schon mal diese Situation mit dem Vater gehabt und sowas. Und nach so 5 bis 6 Minuten, nach so einer kleinen Eingewöhnungsphase, waren auf einmal alle total aufmerksam.
Hätte eine Frau das erzählt, würden viele Jungen gar nicht erst zuhören, sagt Altintash. Und es hilft auch, dass es kein weißer Mensch ist, der ihnen wieder einmal erzählt, wie gefährlich muslimische Männer doch sein können. Dass er für seine Arbeit beschimpft wird, kommt schon mal vor. Aber es gibt auch viel positives Feedback.
Was mich überrascht hat, war zumindest, dass viele Männer eine Offenheit dazu hatten, sich dann auch mit mir darüber zu unterhalten. Die haben halt auch gesehen, ich schreibe halt nicht über so 10 Dinge, die ein Mann jetzt tun muss, so ungefähr, sondern mehr so, ich schreibe über Geschichten, die ihr kennt. Und dann merken sie so, oh krass, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, wenn eine Person dann mal den Anfang macht, dann kann das vielleicht einen Stein ins Rollen bringen.
Männer, die für Feminismus eintreten. Sie können für andere ein Denkanstoß sein, wenn sie es ernst meinen mit ihrem Bekenntnis. Sich den Begriff nicht nur anheften, sondern vormachen, wie das tatsächlich gehen kann. Gleichzeitig aber auch aufpassen, dass daraus keine Erzählung eines neuen Heldentums wird. Andererseits muss es aber auch gar nicht alles so schwierig sein, wie es vielleicht aussieht. Man muss sich einfach nur klar machen, worum es ganz am Ende eigentlich geht, meint Martin Speer.
Wenn Männer verstehen, dass der Einsatz für Gleichberechtigung auch sie etwas angeht, sie sich verändern und weiterentwickeln müssen, dann wird es uns allen besser gehen.
Feminismus, wenn Männer für Frauenrechte kämpfen. Das war ein Feature von Christina Küfner. Regie Roman Neumann, Technik Inge Görgner, Redaktion Carsten Burtke. Es sprach die Autorin.